Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute bin ich nicht allein, ich habe einen ganz besonderen Gast hier und zwar Hajo Springmann. Hajo Springmann ist alter Herr meiner Verbindung der Burschenschaft Gothia zu Düsseldorf, aber auch mit Erstband Burschenschaft Reno Markomannia Darmstadt. Schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Also ich muss ehrlich sagen, wow, das ist eine so tolle Gelegenheit, hier zu reden. So viel gehört, so viel gesehen, so viel gesprochen mit so vielen Farbenbrüdern. Das ist so irre, dass ich da jetzt hier wirklich an diesem Ort sitze und diesen heiligen Stuhl hier beehren kann und hier was sagen darf. Das ist einfach so geil, wie es geiler gar nicht geht.
Das sind auch schöne Worte in meinen Ohren. Richtig, richtig schön. Liebe Grüße übrigens von Paul, der ist hier gerade in den Livestream reingekommen, an dich, Hajo.
Aha, okay, danke. Ja, zurück, ne?
Ja, Hajo, wir haben hier heute einige Themen, über die wir sprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen über deine alte kooperative Heimat Darmstadt sprechen, vor allem den Zusammenhalt, die Freundschaft untereinander, die du dort erlebt hast. Wir reden so ein bisschen über dich, deinen Background mit dem Familienunternehmen, wo du tätig warst, Schicksalsschläge, aber wir sprechen auch über sehr positive Dinge wie Gothia und die Pläne, die du da hast. Und du bringst ja auch sehr, sehr viel Erfahrung mit. Du bist ja mittlerweile bei über 80 Farbensemestern, oder?
Bin beim 89. angekommen. Das heißt, ich habe im nächsten Sommer den 90. Farbensemester.
Boah, krass. Das sind ja 45 Jahre, die du dann jetzt
hast. Ja, den 100 habe ich noch nicht geschafft, aber die habe ich dann auch noch im Ziel, wenn ich nicht noch mehr, viel mehr schaffe.
Wie ist es denn zu deinem ersten Farbensemester gekommen?
Ich habe aus einem Familienunternehmen kommend, halt die Tradition warnt, die Anweisung mehr oder weniger von der Familie bekommen, zu studieren, Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau. Dazu habe ich mir dann Darmstadt ausgesucht. Und über ein Familienmitglied, der dort aktiv war, brachte er mich zur Burschenschaft Reno Markomannia. Dort bin ich aktiv geworden. Da fange ich ja gleich mit einer Anekdote an. Ich hatte gerade das Band, 10 Füchse hatten wir, ich war also nicht alleine, eine ziemlich starke Verbindung. Und es klingelte und dann stand die Vorsitzende der Deutschen Burschenschaft, ich weiß nicht mehr, welche Verbindung das damals war, vor der Tür und zwar nicht alleine, sondern mit 56 Verbandsbrüdern aus Chile, aus Santiago de Chile. Und die wollten bei uns eine Kneipe feiern. Ich kannte eigentlich nur die Telefonnummer eines alten Herrn, den habe ich dann angerufen. Der kam dann auch. Ich war zufälligerweise alleine. Ich wusste, dass ich als Fuchs diese Kompetenz nicht habe, die einladen zu können für eine Kneipe. Aber mit dem alten Herrn war es dann möglich. Der einzige Punkt war, die konnten Spanisch und kein Deutsch richtig. Und die Deutschen, die da waren, konnten nicht richtig Spanisch, sodass ich also, da ich Spanisch kann, in einer beispiellosen Art und Weise vorne im Präsidium stand und als Fuchs da die Übersetzung machte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hat mir unheimliche Prägung gegeben und viele solche Dinge, die ich gemacht habe, die haben einfach das Leben da ausgemacht, mir hat es unheimlich Spaß gemacht und die Zusammenhalt, die Freundschaft, aber dann auch die Verbindungen, also die anderen Verbindungen in Darmstadt, die ich kennengelernt hatte, verkehrte ich sehr viel. Bis heute habe ich einen sehr intensiven Kontakt zu all diesen Verbindungen.
Welche gibt es da in Darmstadt?
Es gibt 36 Verbindungen. Zu meiner Zeit waren es gerade mal 21. Also es ist eher größer geworden, die Anzahl der Kooperierten. Manche Verbindungen kenne ich gar nicht. Aber sehr starken Kontakt zu den Burschenschaften, Germania, die beiden, die sich mittlerweile wieder vertragen. Die Rugia, die Frisia, aber auch die Landsmannschaften und Turnerschaften und teilweise auch die Chors, aber auch der AV, mittlerweile nicht mehr so besonders toll. Die Eratonen, Wahnsinn. Sängerschaft, Erato, Vereinigung für Spaß und Spiel standen bei denen am Schild, fand ich ein bisschen eintönig, habe ich dann ein neues Schild angebracht und nachts ausgetauscht. Sängerschaft, Erotika, Vereinigung für Spaß und Spiel, das haben die dann gar nicht gemerkt. Wir haben es in eine Zeitung gebracht mit einem Foto, aber die haben nur sich gewundert, dass sie 30 Mal dieselbe Zeitung kriegten, aber weshalb nicht? Und heute nach 49 Semestern, das war ja mein erstes Semester, wo ich das gemacht habe, nach 89 Semestern hängt das Schild unten bei denen noch, kann man sich also angucken, Sängerschaft Erato empfehle ich, zu besuchen, um das Schild unten in der Schwemme hängend noch zu sehen.
So machen wir Geschichte, oder?
Ja, so machen wir. Ich meine, da gibt es noch viele andere Anekdoten, aber das ist das Schöne, dass man halt diese Freude, die tollen Veranstaltungen, die wir hatten. Ich selber habe dann irgendwann mal die Malle-Sause, sage ich, habe ich 36 Farbenbrüder letztendlich eingeladen nach Mallorca, unterm freien Himmel eine Kneipe geschlagen, die ich in meinem Leben nie mehr vergessen werde. War Wahnsinn.
Was macht ein gutes Verbindungsleben aus? Es sind die Details, die Farben, die Geschichte erzählen. Die Zipfel, die man weiterreicht. Die Mütze, die sitzt und bleibt. Aber solche Dinge kommen nicht von irgendwo. Sie entstehen dort, wo Handwerk auf Qualität trifft. Unser heutiger Sponsor Couleur Fetisch ist mehr als ein Händler. Er ist ein Partner für alle, die wissen, was Tradition wert ist und wie man sie weiterentwickelt. Schnell in der Herstellung, direkt in der Kommunikation, persönlich in der Umsetzung. Per WhatsApp mit Fotofreigabe, bis du sagst, genauso habe ich mir das vorgestellt. Denn am Ende zählt nicht nur, dass du einen Couleur-Gegenstand in der Hand hältst, sondern dass es deine Idee war und sie perfekt umgesetzt wurde. Couleur Fetisch für alle, die mehr erwarten als nur Ware. Für alle, die Qualität zeigen wollen, im Detail. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, ich habe ja an dem Abend, bevor es losging, damals Corona gekriegt, sonst wäre ich auch noch in den Flieger gestiegen und nachgekommen. Ja, die Fotos, die ich gesehen habe, die waren ja grandios, vor allem hier mit den Fackeln.
Ja, ich hab mir gesagt, wir wollen das Vergangene, Blöde, Schlechte hinter uns lassen, aus bestimmten Gründen. Das wird nach dem Podcast noch deutlicher, warum. Und das möchte ich mit meinen Freunden, ich möchte ein neues Leben beginnen, ich möchte für mich ein Neubeginn machen und deswegen habe ich die alle eingeladen. Und dann haben wir die Zettel, auf denen das Alte stand, alle verbrannt unter einem Schläger, den wir hochgehalten haben. Es war toll.
Ja, ist schon mega geil. Ich meine, das mit 36 Corpus auf Mallorca in der Finca eine Kneipe schlagen, das ist schon ein einmal im Leben Ding, glaube ich, oder?
Ja, absolut.
Das ist auch... Ja, also die Fotos, die ich gesehen habe, da war echt immer was los. Ne? Du hast die Jungs dann auch in den Büssen durch die Gegend gekarrt. Ne?
Mit 36 haben wir in 4 Tagen 600 Liter Bier getrunken. Auch an eine ordentliche Menge an Sangria. Wahnsinn. Da sind so einige, ja, ich glaube 10 Kartons mal 6 Flaschen oder so. Das ist also Wein auch noch ohne Ende. Also da, ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie es möglich war, dass wir da so viel vernichtet haben. Es war wirklich eine Malle-Sause.
Definitiv. Da gibt es ja auch noch die Gruppe, ne, die sich erhalten hat, wo auch die nächsten Schandtaten geplant werden.
Da habe ich jetzt schon noch mehr reingetan. Da sind über 60 Kooperierte drin. Eine wunderbare Gruppe, die ich da habe, die mein Leben begleitet.
Ich meine, es ist ja auch gerade die Freundschaft unter Kooperierten, die viel wert ist, vor allem in Situationen, die das Leben halt aus der Bahn halt bringen. Und da ist ja auch etwas echt Krasses passiert.
Ja, ich habe... Da ich ein Kind einer Unternehmerfamilie war, mich nach dem Studium in die verschiedenen Firmen und Aktivitäten weltweit eingearbeitet. Das war in Brasilien, USA, Deutschland, England, Singapur, immer Werkzeugmaschinenbau, aber auch in Elektrotechnik, 2 verschiedene Firmen, Farmen auch noch zwischendurch geleitet, also ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Und es ergab sich, dass halt das doch alles verkauft werden. Ich habe die Käufer gefunden, ich habe das alles abgewickelt. Die alte Gesellschaft, da haben alles bekommen, was sie wollten. Das war dann auch ein Ende. Das habe ich also alles als Abenteuer hinter mir gelassen. Und war da sehr glücklich, dass ich zwischendurch halt immer wieder dann doch mit Kooperierten raus war, einfach die Arbeit hinter mir lassen konnte, in einer anderen Welt war und einfach mich ablenken konnte. Diese Kraft, die ich da bekommen habe, hat mir auch ermöglicht, diese Arbeit zu machen. Und ich bin ziemlich stolz, dass heute noch alle Arbeitsplätze so ungefähr, das hat sich natürlich geändert, aber alle noch bestehen, die Geschäfte noch bestehen und das die richtige Entscheidung war. Ich selber bin dann auch danach selbstständig weiter tätig gewesen. Hauptsächlich mit Immobilien habe ich dann gearbeitet.
Das ist auch dein Steckenpferd, ne?
Das ist mein Steckenpferd, ja. So Steine sammeln, ne? Das ist das ist neben ein paar Bierchen trinken das Schönste, was es gibt im Leben, Immobilien zu sehen, zu arbeiten, kennenzulernen. Und dann sind wir auch gleich beim Thema der Gotia. Ich habe ein Haus gekauft für die Goten. Ja. Das heißt, die können jetzt endlich in ihr Verbindungshaus einziehen und ich freue mich darauf, dass ich im Januar wohl den Schlüssel in der Hand halten werde und dass wir da eine Heimat finden. Und da kann ich nur alle einladen, kommt zu uns. Bitte, bitte, bitte unterstützt uns. Wir brauchen die Aktivität. Wir brauchen die Kooperation, alle bei uns am Haus.
Ich glaube, da werden auch einige kommen. Aber das Geile ist ja, ich war ja schon jetzt bei 2 Objektbesichtigungen mit dabei, wo du dabei bist. Und man merkt, ich habe jedes Mal gemerkt, beim dritten Satz ungefähr, den du von dir gegeben hast, dass der Immobilienmakler gemerkt hat, mit dir kann er kein, also das wird kein leichtes Spiel für ihn. Und du hast ja auch wirklich ein tiefgreifendes Fachwissen. Also es ist, also ich habe bei dir in den 2 Sachen mehr gelernt wahrscheinlich, als ich es bei Online-Kursen gelernt hätte.
Ja, das ist 40 Jahre Berufserfahrung in dem Gebiet der Renovierung und Sanierung von Immobilien hat sich dann geprägt. Habe ich in der Ausbildung nicht gehabt, aber das ist es halt. Eine Verbindung gibt einem die Kraft und die Möglichkeit, mit anderen Studenten in anderen Fachrichtungen über die Schulter zu gucken und zu lernen, wie die lernen. Man sieht das, man begleitet das. Und das schult so sehr, dass ich mich also in vielen, vielen Themen einarbeiten konnte, die ich nie im Studium hatte und auch effektiv und erfolgreich sein konnte. Das heißt also, die Verbindung hat mich auch von der geistigen Seite, der akademischen Seite sehr gefördert und mich zum Erfolg geführt. Also da kann ich nur sagen, Verbindung ist auch da ein wirklich irre Punkt, der wichtig ist.
Was hast du denn da genau gelernt? Wo bist du denn da gewachsen? Also wo wäre der Hajo jemand heute, jemand anderes?
Ich habe im Studium die Zeit nicht gehabt, um halt einige Themen, die mich unheimlich interessierten, wirklich tiefer zu bearbeiten. Optoelektronik zum Beispiel. Ich fand da mit der Optik und den Wandel von den Kameras bis zur digitalen Welt irre. Mhm. Und zeigt, wie sehr sich die Welt verändern kann und wie sehr man dann halt, wenn man in diesem Teil akademisch unterwegs ist, wie schnell man in eine Sackgasse rennt. Und die Optoelektronik in seiner ersten, neuesten und tollsten Form habe ich genutzt, um Prüfgeräte zu entwickeln, um eine Schraube in allen Parametern zu prüfen. Aber nicht nur sehr langsam, sondern mit 600 Stück pro Minute musste die Optoelektronik, das ist eine mechanische Problematik, die Schraube vor die Kamera zu bringen und dann auch noch bildmäßig zu verarbeiten. 2 Riesenherausforderungen. Und das Gerät habe ich mit anderen Ingenieuren zusammen entwickelt und das habe ich nicht in der Hochschule gelernt, sondern das habe ich mit einer Feile am Reißbrett gelernt und mit anderen Ingenieuren in Zusammenarbeit. Und das ist etwas, was ich ja auch in der Studentenverbindung gemacht habe, mit anderen zusammen was entwickeln und neu machen. Und die Schulung habe ich im Studium gehabt, in der Gemeinschaft, auch danach bei den jungen Studenten. Mhm. Und das hat mir mein Leben jetzt, das eine ist im Beruf, das andere war privat und in der Hochschule, zusammengebracht und mich gefördert ohne Ende.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Wie war das denn damals? Du bist ja damals im 8. Semester von deinem Vater aus der Verbindung rausgeholt worden und du bist in das Familienunternehmen reingekommen. Wie groß war das denn? Wie viele Angestellte hattet ihr denn damals?
Wir haben unterschiedliche Firmen, auch unterschiedliche Produkte. Werkzeugmaschinenbau, um aus Draht, Schrauben, Verbindungselemente herzustellen, war die eine Geschichte und eine Metallsuchtechnik, Kontrollwagen, Bandwagen, eine Elektrotechnikfirma auf der anderen Seite. Insgesamt weltweit, als ich da aktiv wurde, waren das so um die 800 Mitarbeiter in Brasilien, in Deutschland, in Singapur. Wenn ich die Lizenzfertigung noch dazu nehme, kann man das Doppelte rechnen. Ja, und da wurde ich dann der Chef. Mit 28 war ich da der Chef. Und habe dann mit 32, 33 erkannt, das muss man wieder, 34 war ich, das alles muss man loswerden, wieder verkaufen, weil die Investitionen, die Gelder nicht zur Verfügung stehen, um in der nächsten Generation wettbewerbsfähig zu sein.
Woran hast du das gemerkt? Also an den Zahlen oder Stimmung?
An der Marktsituation. Ich habe dann auch mich um den Vertrieb gekümmert, nicht nur um Produkte. Neue Produkte haben uns zwar zusätzlich Umsatz gebracht, die ich auf den Reise gebracht habe, aber dann wären für die Hauptmaschinen und die Haupttechnik wirklich größere Gelder nötig gewesen, in allen Richtungen, mehreren Richtungen, um auch noch weiter genauso gut tätig zu sein. Und da habe ich dann mal gesagt, okay, in der Umformtechnik, in der Massivumformtechnik ist diese Firma weltweit die beste und an die haben wir dann verkauft. Und Elektrotechnik auch, haben wir uns schlucken lassen da von einer Firma, die uns die Technik einfach viel besser weiterbringen konnte. Und so die Firmen erhalten, die alten Gesellschafter wollten nur Geld sehen, kein Geld mehr investieren, das wäre fürchterlich. Das wäre wahrscheinlich, die Welt dreht sich schneller und immer schneller, auch jetzt immer mehr. Das hätte uns nicht überleben lassen.
Mhm. Aber waren denn nicht gerade die 80er und 90er eine ziemlich coole Zeit, wirtschaftlich aktiv zu sein? Was ist ja auch so der Startpunkt gewesen der Globalisierung, dass Unternehmen immer internationaler agiert haben. Also man sieht es ja zum Beispiel an der Firma Henkel, bei denen war das ja auch so. Die sind ja dann auch extrem weltweit aktiv geworden. Ist das so wie in den alten Filmen, alle in den schicken Valentino-Anzügen und dann hatten die Motorola-Handys in der Größe mit 2 Stunden Akku und dann wurde ins Telefon geschrien, verkaufen und oder halten oder?
Also ich kenne noch den ersten Klotz, den ich hatte als Handy. Aber genau in der Zeit war ich ja tätig und Ende der 90er Jahre ist ja dann letztendlich, habe ich erkannt, dass diese Veränderung, die schön war, die toll war für alle, aber nicht mehr mit den alten Gesellschaftern umsetzbar war.
Also eine
Transformation. Und ich alleine das nicht konnte.
Okay.
Ja, das war mein Berufsleben. Dann habe ich mich aber mit Immobilien selbstständig gemacht und auch erfolgreich finanziell unabhängig geworden. Hatte ich am Schluss über 50 Wohnungen in Wuppertal, die ich also betreute, war also durchaus da, dann selbst mit meiner eigenen Rechnung gut aufgestellt.
Nicht schlecht. Also da bringst du ja viel Expertise mit. Du bist ja jetzt auch als Gesellschafter bei uns hier in die Firma hinter dem Podcast eingestiegen.
Ja, da freue ich mich riesig drüber. Oh, das ist so geil, das ist so toll. Denn da erfüllt sich ein Traum, dass ich letztendlich mit Finanzmitteln und auch mit meinem eigenen Sein einbringen kann in eine Operation, die Corporate-Welt nach vorne bringt, um genau dieses, was ich jetzt schon als Vorteile genannt habe, ja weiterzutragen, dass das so nötig ist, dass wir gerade in der heutigen Zeit die Zukunftskompetenz haben, denn da draußen kann ganz schnell irgendwas passieren und dann haben wir die Verbindung, in der wir uns eine Kompetenz beibringen können, die für unser Leben einfach unerlässlich ist und für die Zukunft und für den Zusammenhalt und für das Glücklichsein absolut nötig ist. Und deswegen kann ich nur sagen, die Werbung für die Kooperation ist es letztendlich. Und das zu fördern und weiterzubringen, ist in dieser Firma ja das Ziel.
Wo siehst du denn Punkte, wo die Zukunftsfähigkeit der Verbindungen aktuell und ausgebaut sein muss?
Ja, da gilt es uns drauf vorzubereiten. Und das können wir nicht nach alter traditioneller Weise, sondern wir brauchen fachliche Kompetenz, die ja diese Firma hat und ausbauen wird und mit der wir dann in die Corpo-Welt gehen können und dort die Unterstützung bringen, die die brauchen. Das ist zwingend nötig für den Fortbestand der Corpo-Welt.
Ja, wir sind auch gerade, glaube ich, an der kritischen Phase, wo einige Sachen neu gedacht werden müssen. Wir merken es ja auch gerade an der jetzigen Fuchsengeneration. Die meisten haben gar nicht so viel Lust, sich so zu binden, wie wir das früher noch gemacht haben. Die haben da irgendwie Angst vor. Oder die machen halt so Nutznießen, die ziehen aufs Haus, günstig fürs Zimmer, aber dann sind die so schnell wieder wie möglich weg, wenn sie können, weil sie anderswo ein Zimmer in der WG oder so gefunden haben. Und da müssen wir gucken, dass wir genau die Generation auch erreichen, dass wir auch als Verbindungen weiterleben.
Ja, es ist unheimlich wichtig, diese Zukunftskompetenz, die man braucht, zu vermitteln, damit die Füchse und die neuen Mitglieder das letztendlich kapieren. Ich selbst bin jetzt seit einem halben Jahr Fuchsmajor auch in der Gotia.
Wobei das eine Entscheidung war, nicht weil wir keine Aktiven hatten, die das machen, sondern weil du ja sehr erfahren wirst.
Ich habe das also mit großer Lust, mache ich das. Wir haben jetzt Fuchsenstunde 4.0. Das ist eine Lern-App, dass die Studenten, die halt bei mir sind, das sind jetzt drei, mit dieser Lern-App letztendlich alles, was für die Burschungsprüfung nötig ist, lernen können. Und ich kann mich als Fuchsmajor um Bummeln, um Förderung, um die Dinge, die ich gerade eben genannt habe, zu beibringen, dass die junge Generation echt am Ball bleibt, echt dabei bleibt bei uns und tragende Säule für eine Verbindung wird. Das ist ja der Sinn und Zweck einer Fuchsia. Und das ist so wichtig. Das ist so toll, dass es dieses Tool gibt. Das ist einfach klasse. Kann ich nur jeder Verbindung empfehlen, das einzuführen.
Vom Jonathan Zachau.
Ja.
Ja, das ist schon ziemlich geil. Also ich muss auch sagen, diese Fuchsenstunde 4.0, ich habe ja jetzt auch schon die Demo und so weiter mit gesehen. Es ist eine Qualitätssicherung, die stattfindet. Ne? Du kannst immer mal Glück haben, dass du so einen richtig gottbegnadeten Fuchsmajor hast, der die Füchse ausbildet wie eine Eins. Dann ist der aber irgendwann fertig und dann kommt jemand anderes dran und der hat nicht diese Kompetenzen. Und schwupp ist es so, dass die Füchse Ausbildungsdefizite haben, dass das Ganze nicht mehr so fluppt, wie es früher ist. Und die Jungs dann halt auch nicht so commandsicher sind, der Bund halt auch dadurch sich halt auch verändert. Und wenn man dann diese Möglichkeiten hat, so mit Online-Lernplattformen wie Moodle, was ja dahinter steckt, hast du die Möglichkeit, dass alle immer auf dem gleichen Niveau lernen und der Fuchsmajor eher eine Art Coach wird, der die Performance, das Wissen ja sieht und sobald er sieht, dass irgendwie ein Leistungsabfall ist bei diesem Fuchsen, dann ihn individueller betreuen kann und sehen kann, okay, da läuft es nicht so ganz richtig, das muss er nochmal bessern. Aber nichtsdestotrotz, bevor die Leute hier Schnappatmen da draußen kriegen, es ersetzt ja nicht die alte Fuchsenstunde.
Nein, absolut nicht. Also die vor allen Dingen nicht die persönliche Betreuung. Ein Fuchsmajor sehe ich nicht als derjenige, der in der Fuchsenstunde dann da mal sitzt und eine Stunde irgendwas erzählt, sondern ein Fuchsmajor sehe ich als den Kumpel, der zurück in die Fuchsia geht und sich als Mitglied der Fuchsia versteht und die an die Hand nimmt und sie in die Verbindung führt. Das sehe ich als die Funktion des Fuchsmajors an. Und jung du mit den Jungen, dann ist es recht, dann stirbst du nie. Das ist mein Hauptmotto in der Verbindung mittlerweile, weil ich sterbe nie, wenn ich mit den Jungen zusammen bin. Dann bin ich immer dabei, bin ich immer wieder jung. Ich bin wieder da, wo ich mal war und kann das ewig bleiben. Selbst als ganz alter RTH kann ich noch 100 Farbensemester machen. Bin immer noch jung mit den Jungen.
Das Krasse ist ja, wenn du bist ja jetzt bei fast 90 Farbensemestern, wie du ja eben gesagt hast, du hast ja auch einfach verbindungshistorisch auch verdammt viel in der früher, also jüngeren Vergangenheit ja auch mitbekommen. Als du aktiv geworden bist, war ja deine Reno Markomania noch Teil der deutschen Burschenschaft. Ist dann ausgetreten in den 90er Jahren, glaube ich, ne?
Ja.
Ist dann mit einer auch der frühen Bünde der neuen DB gewesen, die sich gegeben hat. Du hast praktisch den Lebenszyklus der NDB ja miterlebt. Ist ja mittlerweile, gibt es die ja noch, aber ich glaube, sie ist ja mittlerweile
auch. Ja, so wieder alle raus, dann sind die im größten Teil in der ADB. Der Punkt ist, der Anfang dieser ganzen zweiten Schiene, sage ich ihm mal, ob das ADB oder neue DB ist, stammt aus der DB, eigentlich fast alle. Und die nannten sich damals Darmstädter Arbeitskreis. Und zwar deswegen, weil die Darmstädter und leitend durch mich sich als eine Fraktion innerhalb der DB gebildet hatten. Und ich die Ehre hatte, sogar als Leiter meiner Verbindung die Leitung des Darmstädter Arbeitskreises zu haben für eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und damit natürlich interkooperativ in diesem Kreise der Verbindungen verkehrte und wir Seminare abhielten, wir Abstimmungen machten, damit wir gegen diese andere Front in der DB angehen. Ich bin letztendlich ja wir sind mit dem Darmstädter Arbeitskreis im Prinzip gescheitert, leben aber eigentlich heute in diesen anderen Gruppen indirekt noch weiter, außerhalb der DB.
Ja gut, ich meine, diese Kreisbildungen, die gab es ja schon immer in der burschenschaftlichen Geschichte. Man sieht das ja auch zum Beispiel am Roten Verband, der sich in den 1890ern gegründet hat, der sozusagen die alten Burschenschaften in sich vereint hat, weil es auch viele Neugründungen oder beziehungsweise viele Gründungen dann auch zeitnah gab, wo halt in diesem Wildwuchs sich ein bisschen entgegengestellt hat. Da kommt auch noch eine Sendung noch raus mit dem Michael Hacker dazu, dem Thema.
Mhm, toll.
Und ist ja interessant. Und ich meine, also die neue DB hatte ja auch, glaube ich, fast über 20 Mitglieder, ne, oder?
38. In der höchsten Zeit. Da waren wir sogar Vorsitzende. Wir sind Vorsitzende geworden und zwei Jahre später sind wir ausgetreten.
Okay. Was war denn der Punkt, wo es mit der NDB gut lief? Und wo war der Punkt erreicht, wo die Leute ausgestiegen sind? Was war der Grund?
wir hatten in der DB noch die wirklichen Commands und einzigen Regeln des Zusammenseins, die sich in der neuen DB einfach aufgelöst hatten. Und da waren einiges an Benehmen in der neuen DB, was bei uns in der Reno Marcomagna zugeführt hat, dass wir ausgetreten sind. Da sind viele dafür ausgetreten.
Mhm.
Das war nicht schön.
Ich meine, wo siehst du denn jetzt, sagen wir mal, aus der Erfahrung heraus Punkte, wo zum Beispiel dann eine ADB vielleicht auch schauen sollte, dass da vielleicht keine historischen Fehler gemacht werden? Was war denn zum Beispiel so ein Punkt, was halt in der NDB dazu geführt hat, dass da Unzufriedenheit geherrscht hat? Jetzt nicht nur vom, sagen wir mal, nachlassenden Command etc. pp. Was waren denn so strukturelle organisatorische Probleme?
Ich glaube, der ganze Zerfall überhaupt der burschenschaftlichen Welt seit dem historischen Kompromiss mit dem schlagenden Prinzip, der uns schon auseinandergetrieben hat. Aber letztendlich ist es eins nur, die deutsche Wiedervereinigung hat ja eigentlich so ein bisschen uns das Fundament entzogen. Das, was wir ja kritisierten, die deutsche Vereinigung, hatten wir ja dann vollzogen. Und es war eigentlich generell durchgängig die Meinung, dass man nicht mehr von der alten deutschen Art sagen kann, dass wir diese Gebiete noch beanspruchen, sondern man hat sich mit der jetzt dann gefundenen Bundesrepublik als deutsches Gebiet abgefunden, sage ich mal, und konnte nicht mehr vertreten, dass man mehr. Dann hat sich ein Teil gebildet, die gesagt haben, wir halten noch diesen rechten Teil an. Da sind teilweise rechte Verbindungen entstanden, die uns heute auch nicht gut tun. Und andererseits sind linke entstanden, Verbindungen, die einfach ihr Kommand nicht halten und Dinge machen, die völlig, völlig daneben sind.
Mhm.
Die Blüte der Dinge, die sich dann aus dem Ruder haben entwickeln lassen, haben auch dann die gesamte burschenschaftliche Welt auseinandergerissen.
Mhm.
Man könnte jetzt spekulieren, wenn wir pflichtschlagend geblieben wären, ob wir dann besser wären, weiß ich nicht. Das mit dem Wenn, funktioniert nirgendwo. Das kann man nicht sagen. Ich halte viel vom fakultativ schlagenden Prinzip. Hätte dann aber auch für alle gelten müssen. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, was soll ich dazu sagen? Also ich habe meine Meinung und die ist auch, muss ich auch nicht weiter vertiefen, sondern ich finde es jetzt schön, dass es noch Gruppen gibt, von Verbindungen, die sich treffen, die sich gut verstehen. Es haben sich viele einzelne Bündner zusammengetan, die viel mehr gibt es das. Das ist also, was man sagt, das ist nur eine ich habe 2-3 Verbindungen, mit denen wir Kreuzkneipe schlagen und so, das gab es früher so gar nicht.
Mhm.
Das ist viel stärker geworden, dadurch.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Also ich war ja im Oktober in Darmstadt, habe ja Frisier, German, also Messergermanen, Löffelgermanen alle kennengelernt. Und ich muss sagen, also der Zusammenhalt unter den Darmstädter Burschenschaften ist schon sehr krass gewesen. Also man merkt so, man ist auf einer Wellenlänge unterwegs und man versteht sich da auch.
Ja, absolut. Wir haben ja immer was zusammen auch jedes Jahr unternommen. Obwohl eigentlich gerade der Darmstädter Burschenkonvent, den wir gebildet hatten mit den Burschenschaften, sich gerade wieder aufgelöst hat. Also, schade. war auch wild gegründet. Also es findet viel spontan statt. Das ist eigentlich auch das Schöne. Es ist nicht mehr so starr. Wir haben einen Dachverband und müssen da hingehen. Wollen wir eigentlich gar nicht hin. Ist eigentlich langweilig. Nein, sondern wir machen sehr viel auch spontan.
Ich glaube auch so die Zeit des großen Verbandes in der burschenschaftlichen Bewegung oder Spektrum, je nachdem, wie man das eigentlich beurteilen möchte, ist auch vorbei.
Ist vorbei, ja.
Ich habe so viele Burschenschaften jetzt kennengelernt, die von sich aus sagen, man ist sich selbst genug oder man hat halt so einen kleinen Kreis oder eine Art Verband.
Genau.
Mini-Verband, in dem man sich da, also Kartell, in dem man sich halt organisiert. Und damit sind die zufrieden, weil man halt auch eher mit wenigen gleichgesinnten Burschenschaften, glaube ich, glücklicher wird, als wenn man da irgendwie einen großen Verband hat. Ich habe es ja damals noch gemerkt, ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ich war ja auf dem letzten Burschentag 2010, bevor die Geschichte losging, wo ja auch der Coming Out, der ja auch in diesem Podcast ja schon Gast war, diese ganze Kontroverse losgegangen ist. Ich fand es spannend, vieles, was immer erzählt worden ist, stimmte ja gar nicht. Man muss auch sagen, dass dieser Antrag nie behandelt worden ist, er ist zurückgezogen worden im Vorfeld. Die Presse hat sich aber drauf gestürzt und da habe ich das damals ja auch schon gemerkt. Ich habe damals als Fuchs wahrgenommen, dass es da zwei Lager gab. Da gab es halt einmal so die Jungs, ein bisschen fülliger, Glatze, Vollbart und im Janker unterwegs. Und dann gab es halt so die Jungs, die aussahen, als würden sie gerade von einem der Big Four im Anzug noch vorbeigekommen sein. Dass da auch so Strömungen drin war. Letztendlich gab es ja dann den Bruch. 2014, 15, 16 hat sich ja dann die ADB ja dann auch noch gebildet und gegründet. Aber ich glaube so, dieses Vereinde ist halt schwierig. Ich glaube halt auch der burschenschaftliche Anspruch, was dahinter steckt, einfach zu komplex und zu viele Deutungsperspektiven halt da drin sind, als dass wir sagen können so, ey, das passt hier, das ist unsere...
Viele Burschenschaften haben sich auch an Lanzer oder Turnerschaften oder was auch immer letztendlich und an Chors angegliedert und verkehren regelmäßig. Auch diese Hürde ist ziemlich genommen, da ist auch viel mehr an interkooperativer Arbeit. Es liegt daran, dass man schon in der Verbindung erkennt, dass die Freundschaft, das Zusammensein, den Spaß und die Zusammenarbeit das wichtige Element ist, auch interkooperativ, um weiterzukommen, um etwas an Mehrwert zu haben.
Ja. Das,
aber ich wollte noch auf den Hauptpunkt hinweisen, der letztendlich einen Mehrwert darstellt, um kooperierter zu sein. Ich bin in einer Verbindung, ob nun jetzt hier in der Gotia oder in der Reno Marcomagna oder in all den anderen Verbindungen, die mir sehr nahe stehen. Es gibt mehrere, wo ich verkehre wie ein Bundesbruder, wo dann also letztendlich diese Freundschaft, diese Zusammenhalt, diese Kontakte, Zipfeln habe ich getauscht, enge Freundschaften sind entstanden. Und ich bin ein Unternehmer. Familie, ich habe die ganzen Unternehmungen geführt und dann auch verkauft und beendet. Das wurde mir von der Familie auch teilweise negativ ausgelegt, obwohl es für die Firma das Beste war. Meine Familie, meine Frau und mein Kind haben sich mehr dieser Familie zugewandt. Ich durch meine ganz viele Arbeit kaum Zeit gehabt, auch da einen Zeitmangel gehabt. Es führte dazu, dass letztendlich aus Habgier mein Sohn meine Eltern umgebracht hat.
Das ist so krass.
Und da war auch dann meine Ex-Frau bei. Die war schon in mir getrennt. Die war dann auch dabei. Und dieser Schmerz am 19.03.2017 war irrsinnig. Also das ist dann ungefähr familiär das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe dann auch keine Familie mehr übrig. Meine Mutter tot, mein Vater tot, mein Sohn nun auch noch ab heute noch 15, 20 Jahre im Gefängnis, wenn er überhaupt irgendwann noch freikommt. Aber der ist auch für mich gestorben. Ich kann das auch nicht verzeihen, was er da getan hat.
Das ist so krass. Ich habe da so oft darüber nachdenken müssen, das ist so dramatisch, dass noch nicht mal die alten Griechen irgendwie so ein Äquivalent-Theaterstück machen.
Ich wünsche es wirklich keinem, dass irgendjemand von hier den Zuhörern irgendetwas in diese Richtung passiert. Aber mir ist es passiert und ich möchte euch allen das erzählen aus dem tiefsten meines Herzens, wie wichtig das ist. Denn wenn man dann den Halt von Freunden und Bundesbrüdern, von verschiedenen Farben, von unterschiedlichen Kooperationen, unterschiedlichen Häusern, diese Art der Zusammenarbeit interkooperativ und bei allen Events, die Farben bedeuten, hat, dann ist das nach einem solchen Event so wichtig, dann kriegt man von diesen allen auch den Rückhalt. Und dieser Rückhalt, dies hat mir, ich würde mal sagen, das Leben gerettet, denn ich wollte eigentlich auch nicht mehr sein. Ich wollte eigentlich mein Leben beenden. Aber die Kooperationen haben mich wirklich am Leben gehalten. Das war das, was ich dann noch spürte. Das bringt mir was, das gibt mir was. Ich habe 3-4 Jahre gebraucht, bis ich mich damit gefasst habe und dass ich da Verbindungen, dass ich da ein Band getragen hat, war wirklich überlebensnotwendig. Bin ich unheimlich dankbar und es zeigt sich, wie alle auch für einen stehen können und nicht nur einer für alle. Und ich wünsche es keinem, aber diesen Zusammenhalt ist einfach irre und hat bei mir ja dazu geführt, wie ich eben schon erwähnt habe, dass ich dann in Malle gesagt habe, ich fange ein neues Leben an. Da habe ich die alten Geschichten beiseite gelassen, habe mit meinen Freunden gefeiert und seitdem ein anderes Leben geführt, was ich privat, weil ich keine Familie mehr habe, dadurch in Missionen setze, dass ich das, auch was ich geerbt habe, einsetze, wie zum Beispiel für das Haus der Gotia, für die Investitionen in dieser Firma, die hier die Kooperation unterstützt, aber auch für Missionen einzelner Personen. Und da sind auch einige Frauen bei. Ich kann also ein Leben führen mit mehreren Frauen, habe ja keine Familie mehr. Und diese Frauen bringe ich in ihre Selbstständigkeit. Die wollen sich selbstständig machen, die brauchen aber das Geld. Und dann gebe ich denen das Geld und die kommen in die Selbstständigkeit. Das ist meine Mission. Ich will die einfach in ihre Kraft bringen.
Mhm.
Und diese Mission der guten Arbeit für Menschen, habe ich mich jetzt gerade vor kurzem hingesetzt, es sind schon mehr als 35 in den letzten 3 Jahren, die ich in diesen Kreis mit integrieren kann. Und ich bin unheimlich stolz und glücklich und froh, dass ich das tue. Will ich auch fortsetzen. Dieses Jahr ist das glücklichste Jahr meines Lebens, selbst nach der ganzen Misere. Und dass ich am Schluss zu Weihnachten ein Haus für die Gotia geschenkt bekomme, so ungefähr, ich muss ja bezahlen, aber ja. Dass ich das also vom lieben Herr, nicht vom Herrgott, vom Schöpfer geschenkt bekomme, der mir das halt vor die Nase setzt, da muss ich echt sagen, was Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass ich dann auch noch beteiligt bin an einer Firma, die Corpo-Welt unterstützen wird und tut, boah, es ist ja fast das Jahr zu Ende, aber nein, es ist nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Ich habe am Sonntag ein großes Essen, ich habe morgen die notarielle Unterzeichnung des Hauses. Es ist noch so viel, es ist eigentlich noch ganz viel vor mir liegend und dabei ist das Jahr aber ja eigentlich schon zu Ende. Und trotzdem ist es nicht irre.
Ja, nächstes Jahr geht's weiter.
Und dann geht's weiter, ja, direkt.
Ja, wir haben schon einige Pläne, ne? Also das wird Rock'n'Roll.
Ja, aber irre. Also ich kann nur jedem sagen, Mensch, werdet kooperiert, weil egal wo ihr seid, es bringt, es ist nicht immer leicht, man hat manchmal hat man in sich zu kämpfen, aber es lohnt sich in jedem Fall.
Ja, also man geht ein Abenteuer ein, wo man nicht weiß, was am Ende ist, aber man muss dabei bleiben, nicht einer von denen sein, die das Band dann im Streit irgendwie abwerfen. Oder
nee, im Zweifel schnappt man sich im Bundesbruder und geht auf eine Kneipe und weiß gar nicht mehr, wie man dann ins Bett kommt, das muss auch mal sein. Nein, ich kontrolliere mich gern, ich mache das Training, dass ich also so viel davon nehme, dass ich auch immer grundsätzlich noch weiß, wo ich bin und was ich mache und sage, aber den Spaß, den man dabei hat und die Energie, die man dabei neu gewinnt, ist dann auch toll. Frust runterzuschlucken, dazu habe ich auch schon mal die Verbindung genutzt. Trauer auch, aber das sind nicht gute Wege. Der gute Weg ist zu feiern und neue Energie zu tanken.
Das gibt auch Kraft. Ich habe auch noch eine Studie gesehen, also beziehungsweise hier wieder so eine Clickbait-Überschrift, dass wir Männer eigentlich bis zu 2-mal pro Woche Kneipenabend mit unseren Freunden haben sollten oder Altstadtabend, das ist gut für die.
Also so viel. Seele. Also ich halte mich weiter im Rahmen. Also einmal im Monat ist schon mehr als genug. Also ich weiß dann, wo ich dann was mache und dann kann ich natürlich auch nicht auf einem Bein stehen. Da muss da mindestens ein Bierjunge oder eine Staffette bei sein. Also das ist ja wohl mal klar, dass ich noch mit den Jungen mithalte.
Wenn der Hajo eine Staffette meint, dann meinst du ja wahrscheinlich 1,8er.
Mann, ey.
Na doch. Ach, schön. Oh. Ja, ich meine, das ist ja auch schön. Also ich meine, wir haben da jetzt echt ein gutes Jahr. Ich merke es ja auch bei dir. Ich habe ja viel mit dir auch privat hier auch zu tun. Dieses Jahr war echt auch korpotechnisch ein cooles Jahr. Also bei mir ja auch. Also das war viel passiert, viel erlebt. Also
ich kann nur jedem gratulieren und sagen, feiert schön das Jahresende. Und wenn ihr nicht echt sagen könnt, ihr habt viel kooperativmäßig erlebt, dann nehmt euch das mal für nächstes Jahr vor. Es kann sein, dass ihr dann nächstes Jahr sagt, es war das schönste Jahr meines Lebens. Das wünsche ich allen Anwesenden, die hier jetzt zuhören, dass sie das zu diesem Ergebnis Ende nächsten Jahres spätestens kommen können und sich vielleicht dann noch an diese Podcast erinnern, an die Worte, die ich mich hier wirklich, wirklich gefreut habe, loszuwerden.
Ja, definitiv. Ja, es ist schon cool. Also die Stories, die du mitnimmst aus dieser ganzen Geschichte, das ist tiefgründige Abende in tiefen Kellern, also alles Mögliche, diese Abenteuer, die da auch stattfinden. Ja, es ist so, wo hast du das? Das hast du nirgendwo. Ich meine, vielleicht, okay, bei der Bundeswehr hast du das vielleicht noch, ne? Aber, oder Feuerwehr oder Sanitäter, die haben es ja auch ein bisschen, die mögen das ja auch rabiat, wenn sie da halt unter sich sind.
Ja.
Ja, dann lass uns doch nochmal ein bisschen darüber sprechen, mit den Plänen, die wir ja auch haben hier bei der Corpo Content Lab. Du bist ja, wie gesagt, ja auch Gesellschaft. Das hatten wir ja Anfang der Sendung ja auch gesagt. Wir wollen ja auch einige coole Sachen umsetzen. Die werden wir alles noch sagen, ne, damit so ein bisschen Spannung aufgebaut wird. Aber ich glaube, damit bringen wir die Corpo-Welt vielleicht 2-3 Millimeter weiter nach vorne, oder?
Ja, ich habe gelernt, dass es wirklich die Tools, die Möglichkeiten vielseitig gibt. Das ist von der Möglichkeit, Social-Media-Kampagnen zu machen, über Seminare abzuhalten, über wie man eine Verbindung führt. Eigentlich könnte uns eine Verbindung einen Schlüssel geben und sagen, verwalte alles für uns. Wir machen nur noch Rambazamba und arbeiten das Programm ab, was wir uns geben, was ihr für uns entwickelt. Und die machen dann das Semesterprogramm, was wir entschieden haben. Bis dahin würde ich eigentlich unsere Verwaltung gehen, einschließlich der ganzen Zahlenwerks und alles. Mhm. Wir können alles abnehmen. Aber es sind so Schwerpunktthemen. Für eine Verbindung, die ein Haus hat, und das sind ja die meisten erfolgreichen Verbindungen, haben meistens Gemeinnützigkeit, Thema, haben Stiftungen, die gilt es abzusichern. Da laufen Finanzamtsanweisungen rum, die einem Angst und Bange machen. Die Internetkompetenz, die Darstellung im Internet ist immer mehr nötig. Dabei haben die Verbindungen alte Herren, nichts gegen die, aber die aus einer anderen Generation kommen, die gar nicht so schnell sich ändern können, wie die Internetpräsentation sich ändern muss, weil sie sonst nicht mehr ajour ist. Und von den jungen Schülern, die Kompetenz haben, gesehen wird. Und auch das ist nichts, weil die Internetpräsenz nicht gut ist. Wie wichtig das alles ist, da möchten wir helfen, dass diese Kompetenz an den Mann kommt, in die Verbindung gehen. Und das Erste, was wir wohl machen müssen, ist mal wirklich richtig Werbung machen in dem Corpo-Kreis, dass das noch bekannter wird. Laberlümmel und Corpo-Talk sind halt bekannt. Jeder kennt, jede Verbindung im Grunde genommen kennt uns, aber längst noch nicht in allen Schattierungen, die wir haben.
Mhm. Ja, ich denke halt auch, dass diese Professionalisierung halt langsam notwendig ist, weil wir sind halt nicht mehr kleine Vereine, die irgendwie so vor sich hin dümpeln können. Es sind viele Gesetzgebungen in den letzten Jahren, auch vor allem durch die EU, durch Richtlinien und Vorgaben entstanden, die uns Verbindungen das Leben echt zur Hölle machen können. Und wenn man da nicht mit der Zeit geht, werden viele Chancen halt vertan und Möglichkeiten, den Bund halt für die Zukunft halt vorzubereiten und auch eine rechtssichere Zukunft halt auch zu ermöglichen für die Bünde. Ne, wir haben halt auch ein Bündersterben nach wie vor. Corona hat der Verbindungswelt nicht gut getan. Man hört immer wieder hier und dort, dass Fusionen in der Planung sind. Und dann kommen halt noch die ganzen anderen Schwierigkeiten noch hinzu.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe,
Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Also das ganz Schlimme ist, was ich in uns Europa sehe, ist eine Wohlstandspandemie, so würde ich sie mal bezeichnen. Das ist, dass letztendlich die Deutschen werden sowieso erstmal immer weniger. Dann haben sie eigentlich einen großen Teil, der sich eigentlich das normale Leben leisten kann. Und Materialismus immer wichtiger wird. Früher konnte einer arbeiten und damit konnte eine Familie ernährt werden. Heute ist das nur noch mit beiden möglich. Wie sollen dann Kinder überhaupt kommen? Das führt dazu, dass Materialismus, dass man also statt der Kinder materielle Dinge hat, das Zusammenleben wird immer, also die ganze Zusammenleben wird härter. Jeder hat einen Ellbogen, jeder läuft rum wie Zombies. Ich komme mir vor, in Deutschland fast wie ein Zombieland. In Lateinamerika ist eine ganz andere Stimmung. Die haben Freunde und Verwandte als ihr Vermögen. Und in Europa ist es das Bankkonto. Nur das Bankkonto ist kalt und die Währungen sind auch nicht mehr sicher und die Dinge laufen immer schlechter. Ich will nicht sagen, dass in Lateinamerika besser läuft, aber der Zusammenhalt in der Familie und in Freundeskreisen ist da noch echt groß. Und eine große Möglichkeit, Freundschaft zu pflegen, ist halt in Verbindungen. Und wir können genau da ansetzen, einen Gegenpol zu bieten für das, was da draußen stattfindet. Der Mainstream, der uns immer mehr belügt, sag ich mal, entgegenzuhalten, mit einem guten Verstand auszutauschen und eine Kompetenz für die Zukunft entwickeln, das halte ich für ganz wichtig und auch emotionell ganz wichtig. Denn ohne eine gute Emotion werden wir die Probleme, die in der Zukunft kommen, nicht meistern können.
Mhm. Ja, das ist halt so, wir haben halt so eine Erodierung halt des Gemeinwesens auch, was wir halt haben. Dass du ja beschrieben hast, dass in Südamerika gehört das soziale Kapital halt wie Freundschaften, Verwandtschaft, die Peergroup, der du halt angehörst, ganz wichtig dazu. Und in Deutschland ist es halt so sehr viel oberflächlich, viel Status, der dabei ist. Ich meine, wir wohnen ja beide bei Düsseldorf, man muss halt nur mal über die Königsallee
laufen. Ja, genau.
Da dreht sich der Magen teilweise um, weil Düsseldorf sich auch stark verändert hat. Ich kenne auch ein bisschen so das alte Düsseldorf, bevor das halt so mit dem Status-Game halt losging. Und wie willst du da glücklich sein und Freunde halt finden? Vor allem, jeder hat da irgendwie eine schicke, teure Uhr, es ist immer ein teurer Sportwagen vor der Tür. Also die sind alle unglücklich. Irgendwie die Ehen werden alle geschieden, Kinder wachsen dann zwischen den beiden Stühlen auf. Die Großeltern kümmern sich nicht mehr um die Kinder. Es ist halt.
Auch die Eltern nicht mehr um die Großeltern, umgekehrt.
Genau, und das ist halt so eine Vereinsamung, die da stattfindet. Ja. Irgendwie so, dann soll das Berufsleben so, also das Seelenheil bringen. Das tut es halt auch nicht. Ne? Also gerade jetzt ist so eine Phase, wo ich finde, was ich in Firmen halt viel beobachte, ist halt, dass die Leute da sehr unzufrieden sind, die da halt arbeiten, weil halt sehr viel Druck und Stress gemacht wird, Zahlen müssen passen.
Ich brauche nur in die Politik gucken. Ich meine, ich will nicht irgendwie sagen, wo ich jetzt stehe, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir schaffen uns selber ab. Und das aus ideologischem Grunde. Man sollte schon auch irgendwo berücksichtigen, dass eine eigene Kraft nur aus sich selbst heraus entsteht, um bestimmte Dinge umzusetzen. Und wenn man diese innere Kraft einfach kaputt macht und immer mehr aus dem Leben rausreißt durch Ideologie, ich möchte gar nicht wissen, wo wir landen werden. Und auch das ist so traurig, dass wir da nicht wirklich mal es schaffen, anständige Politik zu machen. Und die Demokratie geht dabei auch hops. Mhm. Also wir haben immer weniger Demokratie. Eigentlich sind die Werte, die das Lützschowsche Freikorps hatte, als Kämpfer, um Deutschland zu vereinigen, fast wieder nötig. Nur heute kannst du nicht mit dem Schläger durch die Straßen rennen und damit Deutschland retten. Das geht gar nicht. Es gibt eigentlich kaum, auf die Straße gehen tun wir auch nicht, wir Deutschen. Also es gibt eigentlich keinen Weg, um sich dem entgegenzustellen.
Mhm.
Das ist das Traurige. Wir müssen uns dem hingeben. Aber wenn wir uns dann von außen auch nicht in der Lage sind, das zu ändern, dann müssen wir zusehen, dass wir uns wenigstens selbst so weit stärken, dass uns das Äußere nicht so trifft. Und das, meine ich, ist eine wunderbare Aufgabe für eine Verbindung.
Ja, das ist das, was der Stefan von der Burschenschaft Arminia Stuttgart mir mal gesagt hat, da haben wir auch einen Talk drüber geredet. So, was ist denn jetzt eigentlich so eine Aufgabe für uns Burschenschaften, wo wir halt wieder einen Sinn und Zweck mehr sehen, als es vielleicht heute der Fall ist, anstatt halt nur so bewahrende Traditionsvereine, sondern dass da halt auch wirklich etwas, ein Zeitgeist halt getroffen wird, etwas, was gerade aktuell ist, wir als Burschenschaften das mittragen. Und er meinte halt, es ist halt vielleicht auch unsere Aufgabe, dass wir halt mehr Hüter der Demokratie halt werden, der demokratischen Werte, der Freiheit, der Gleichberechtigung, die da drin besteht, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, dass unsere Institutionen zu schützen sind, dass das nicht erodiert werden soll, dass die Politik keine positivistische Rechtsprechung halt macht, wo man Gesetze immer so anpasst, wie es gerade passt, um Sachen halt durchzuziehen. Dass halt der Mensch halt mündiger wird, selbstentscheidend wird, dass er weiß, wofür er steht, was sein moralischer, sein politischer Kompass halt, der gefestigt ist, ihm den Weg dann halt weist. Und das ist das, wo ich denke, dass vielleicht das, wo wir Burschenschaften halt wieder hinkommen könnten, dass wir halt da den...
Dazu müssten wir aber auch zusammenhalten und alle zusammenarbeiten, denn mit einer einzigen Burschenschaft kannst du da nichts bewegen.
Aber das ist ja schon wieder fast 1815, 16.
Mit der da war ja eine kleine Gruppe, soweit.
Mit der Allgemeinen.
Ja. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ich finde nur, man sollte mit der eigenen Verbindung anfangen. Und deswegen wollen wir ja in der Burschenschaft, wohnt ja diese Zukunftskompetenz zu einem zentralen Thema werden lassen, damit wir das erstmal bei uns selber. Wir sind noch zu klein, wir müssen da ein bisschen Fleisch dran kriegen und auch diese Inhalte einschaffen für uns. Dann heißt es nach draußen schauen und gucken, mit wem wir es zusammen weiter betreiben.
Absolut. Kleiner Aufruf, kommt zu uns.
Ja, genau.
Ja, gut. Hajo, ich schaue mal ein bisschen so auf die Uhr. Sollen wir mal langsam zum Ende kommen?
Ja, bitte.
Hast du noch eine Botschaft zum Ende, die danach da
ist? Ja, ich habe noch was. Es gibt ein Gefühl, was letztendlich seit meiner Aktivwerdung immer wieder genannt wurde von mir innerlich und ich mir oft geschämt habe, dieses Wort zu nutzen und zu sagen, aber immer wieder habe ich es überprüft und nach so vielen Jahren komme ich zu der Entscheidung, ja, es hat mit diesem Gefühl was zu tun. Jetzt nehmt es mir nicht übel, weil das Wort wird sonst nicht im Kooperationskreise benutzt, sondern mehr in der im Leben, in der Familie. Aber wir sind irgendwie auch eine Familie. Und in der Familie spielt die Liebe eine ganz große Rolle. Und ich sage einfach nur, Verbindung ist Liebe. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich heute gesagt habe.
Sehr schön. Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern.
Ah, ja, komm, Mensch, lass ein Bierchen trinken.
Machen wir jetzt. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.